Hallo und herzlich willkommen zurück bei Inspirieren anders. Heute wird's unfassbar inspirierend, unfassbar motivierend, aber wir werden auch einiges lernen. Wir haben nämlich zu Gast den wunderbaren Johannes Johnny Grasser. Johnny ist Tetraspastiker. Was das genau ist, wirst du in der Folge erfahren. Er wird's erklären, aber so viel sei gesagt. Er muss viel dafür tun, dass er so mobil ist, wie er ist. Und deshalb ist es umso beeindruckender, was er alles gemacht hat in seinem Leben. Also, freu dich darauf zu erfahren, was ein Tetraspastiker ist, wie Johnny den Zuckerhut bestieg, ja, du hörst richtig, wie er dem Suizid den Mittelfinger gezeigt hat, wie er findet, dass man mit Behinderten umgehen sollte, aber was er auch findet, was Behinderte definitiv besser machen könnten in unserer Gesellschaft, warum seine Eltern den Grundstein gelegt haben für ihn und seine Einstellung, sein Mindset, warum er kein Aktivist für Behinderte und Behinderungen ist, wo der Unterschied für ihn zwischen Behinderung und Handicap liegt und noch vieles mehr. Es hat so viel Spaß gemacht, mit Johnny aufzunehmen, weil er einfach die pure Motivation und Inspiration ist. Und deshalb ohne Umschweife, meine Damen und Herren, Johannes Johnny Grasser.
Wenn mehr Menschen über positive Dinge sprechen würden, dann wäre die Welt eine bessere und schönere. Davon bin ich absolut überzeugt. Und dieser Podcast ist mein Versuch, die Welt ein Stückchen besser, ein Stückchen schöner zu machen. Also, teil die Folge gerne und hab ganz viel Spaß.
Behinderung ist eine Baustelle auf der Autobahn, aber kein Stoppschild für den Sport. Und damit herzlich willkommen, Johnny. Schön, dass du da bist. Das ist ein Zitat von deiner Seite. Was meinst du denn damit?
Ja, hallo Luca. Erstmal schön, dass ich da sein darf in diesem tollen Podcast. Tatsächlich war ich gerade ein bisschen am Schmunzeln, weil ich hatte dieses Zitat schon fast aus meinem Kopf vergessen. Das ist schon eine Weile her, dass ich das auf die Webseite gepackt habe. Ja, was meine ich mit dem Zitat? Behinderung ist eine Baustelle, aber kein Stoppschild für den Sport. Das ist eigentlich relativ selbsterklärend. Wir Deutschen, ja, ich beschränke das bewusst aus meiner Erfahrung auf Deutschland, wir beschreiben eine Baustelle als Behinderung. Aber wir sehen ganz oft behinderte Menschen eben auch genau so, nämlich wie eine Baustelle. Und was assoziieren wir mit einer Baustelle? Sie steht im Weg, sie macht uns langsam, sie kostet Zeit und sie nervt. Und all das sind häufig Konnotationen, die wir leider auch mit dem Wort Behinderung assoziieren. Und so verhalten sich leider auch die ein oder anderen deutschen Menschen, wenn sie auf einen Menschen mit Handicap treffen. Und deswegen ist mein Zitat eben so gewählt. Das ist für mich eine Baustelle auf der Autobahn, aber eben kein Stoppschild für was auch immer im Leben und vor allem nicht für Sport und für Dinge, die vielleicht andere Menschen für unmöglich halten. Also viele denken ja, okay, wenn du ein Handicap hast, dann kannst du halt ganz vieles nicht, ob das jetzt sportliche Aktivitäten sind, ob das im Kontext zu Intimität und Sexualität ist, ob das im Kontext zu was auch immer ist. Viele Leute sind da erstmal verunsichert, abgeschreckt und denken einfach von Haus aus, dass es nicht geht. Und ich will mit dem Zitat einfach nur sagen, dass dem nicht so ist.
Jawohl, sehr gut. Also ich finde es eine klasse Einstellung, weil generell Baustelle ist ein, ich finde, das hast du sehr gut gewählt, weil Baustelle ist wirklich was, was jeden erstmal nervt. So, ja. Du siehst eine Baustelle und denkst dir, ah fuck, ich komme zu spät. Oder oh Gott, wie lange soll das denn jetzt gehen? Wieder ein Jahr Brückenbaustelle oder was wollen die jetzt hier schon wieder verändern? Deshalb finde ich es sehr gut gewählt von deiner Seite. So, jetzt, vielleicht kannst du dich ganz kurz nochmal den Leuten vorstellen, so was ist denn deine Baustelle, mit der du geboren wurdest?
Meine Baustelle, mit der ich geboren wurde. Du meinst also mein Handicap. Mein Handicap, mit dem ich geboren wurde, nennt sich offiziell infantile Zerebralparese in Form einer beinbetonten Tetraspastik. Das klingt ziemlich kompliziert und komisch. ganz einfach ausgedrückt heißt das, dass die Grundmuskelspannung ungefähr dreimal so hoch ist, wie jetzt bei dir zum Beispiel, aufgrund einer Fehlstörung im Gehirn oder im zentralen Nervensystem und dass ich damit eigentlich unkontrollierte Muskelzuckungen haben sollte und eben durch diese hohe Muskelspannung eigentlich nicht in der Lage sein sollte, irgendwas zu können. Also auch wenn das immer hart klingt, aber man kann sich das so vorstellen, durch diese hohe Muskelspannung ist alles extrem krumm und schief, ja, man könnte auch sagen verkrüppelt. Ja, und eigentlich dürfte ich nicht mal sitzen können oder essen oder was auch immer dergleichen oder einen Stift halten oder eine Zahnbürste halten.
So. Und das Mindset, das du hast mit der Baustelle, dass viele Leute auf dich, jetzt einfach mal auf dich auch gesprochen, wie eine Baustelle schauen, dass irgendwie eine Behinderung ist, eine Baustelle. Und du aber sagst, nee, das ist eigentlich keine das sollte keine Ausrede sein, sein Leben quasi so eingeschränkt wie möglich zu gestalten, sondern zu sagen, hey, nee, ich kann geile Sachen machen. Hattest du die Einstellung schon immer oder kam die irgendwie mit der Zeit?
Ich würde sagen, diese Art von Einstellung hat sich mit der Zeit entwickelt. Ich meine, grundsätzlich, ich habe es ja gerade angedeutet, dass ich mit dem Handicap eigentlich nichts können dürfte und ich kann trotzdem viel, viel mehr. Ich habe Sportwissenschaften studiert, ich sitze hier gerade mit dir und mache einen Podcast. Also muss es ja irgendwas anders gelaufen sein. Und der grundlegende Punkt, der anders gelaufen ist, ist, dass ich Eltern hatte, die von Anfang an alles investiert haben in mich, in meinen Körper, dass ich vielleicht mal die Chance habe, ein eigenständiges Leben zu leben. Das heißt, jeden Tag 3 bis 4 Stunden Training, wohl wissend oder überhaupt nicht wissend, wie es denn laufen wird, weil meine Eltern keinen medizinischen Background haben. Ja, und so kam dann auch irgendwie nach und nach diese Einstellung, weil ich schon immer ein Faible für Sport hatte. Meine Eltern einerseits sehr streng waren. Ich sage immer, ich habe die perfekte Kombination. Also mein Vater, der sehr streng war, wenn ich mich nicht gerade bewegt habe oder nicht so bewegt habe, wie er dachte, dass es vielleicht gut wäre. Und auf der anderen Seite meine Mutter, die immer schon sportbegeistert war, die ein kreativer Kopf war und auch das eben mir mitgegeben hat, zu sagen, ja, du musst aber auch das Leben irgendwie genießen und immer bei all dem Training auch zu versuchen, das Positive nicht zu vergessen, damit man eben daran in Anführungsstrichen nicht kaputt geht. Aber auch da, also meine Eltern hatten ja vorher nie Erfahrung, wie ist das mit einem behinderten Kind? Meine Eltern waren sehr jung, meine Mutter war damals 23 oder 24,
wow,
als sie mich bekommen hat, als zweites Kind. Und sie hat schon erzählt, als ich dann sie um die Erinnerungen gebeten habe im Kontext zu der Biografie, die ich geschrieben habe, kam dann schon raus, dass es eben auch für die Eltern schwer war am Anfang, so ja, aus der Gemeinschaft, in der man vorher so viel integriert war, dann irgendwie das Gefühl zu haben, okay, jetzt gehörst du eben plötzlich nicht mehr dazu, weil du ein behindertes Kind hast. Also ich denke, ich habe mir das über die Jahre einfach angeeignet, weil meine Eltern mir das vorgelebt haben. Ich bin in einer riesen Familie aufgewachsen mit vielen, vielen Geschwistern und bin einfach sehr, sehr normal erzogen worden. Ich bin überall ganz normal mit hingenommen worden und man hat immer geguckt, okay, es war nie die Frage, was geht nicht, sondern es war immer die Frage, wie kann es gehen? Die Frage ist nicht, warum ich oder warum geht's nicht, sondern die Frage war, wie kann es eben gehen? Und ich glaube, so hat sich das einfach entwickelt.
Das finde ich eine geile Frage mit dem, wie kann irgendwas gehen und nicht so aufs Negative fokussieren, so nach dem Motto, naja, scheiße, kann ich das halt nicht machen, sondern eher so, ja nee, wie kann ich es denn machen? Also wie, ja, welche Sache muss ich bauen? Welche Sache müssen wir irgendwie machen, damit ich das doch machen kann? Und es erinnert mich tatsächlich, was du erzählst von deinen Eltern, an den Christoph Glötzner, der auch schon mal da war. Der hat nur ein Bein, das hat er verloren als kleines Kind, eines. Und der hat auch gemeint, seine Eltern haben ihm keine Ausrede durchgehen lassen. So, es hieß, hey Christoph, ich brauche die und die Sache aus dem Keller, hol die bitte. Ja, aber Mama, ich habe doch nur ein Bein. Ja, I don't care. Ich brauche jetzt, genau, die Gurken. Also, ja, los.
Ja, genau. Ja, es ist aber halt keine Extrawurst bekommen. Da gibt's so eine schöne Anekdote. Unsere Eltern waren mal nachts unterwegs. Und wir sollten halt noch essen als Kinder. Und dann war so der Auftrag, yo, wenn ihr dann fertig seid, dann räumt halt den Esstisch ab. Honestly, kein Kind würde den Esstisch abräumen. Also, ja, vielleicht doch, aber ich würde sagen, 9 von 10 Kindern würden sagen, juckt mich nicht, ist mir egal. So, und wir waren halt zu 4 oder 5, weiß ich jetzt gerade nicht, aber haben den Esstisch natürlich nicht abgeräumt und dann kamen unsere Eltern nachts um 3 nach Hause und dann wurden wir alle aus dem Bett geschmissen. Und mit alle meinte ich wirklich alle, also auch ich, wohlwissend, dass bis ich mich angezogen habe und bis ich irgendwie bis ich an der Treppe bin oder bis ich unten bin, die schon längst fertig sind, und so war es dann auch. Also ich war gerade mal am Treppenansatz auf dem Weg nach unten, da waren die schon wieder auf dem Weg nach oben, weil sie natürlich fertig waren, den Tisch abzuräumen. Ich würde behaupten, ja, das ist jetzt eine private Behauptung von mir, aber ich würde behaupten, mindestens 9,8 von 10 Eltern von einem behinderten Kind würden das behinderte Kind liegen lassen, weil das arme behinderte Kind, das ist ja zu anstrengend, nachts aufzustehen und sich anzuziehen. Ja, aber darum geht's ja eben. Keine extra Behandlung, keine extra Wurst und schon gar nicht sich auf der Behinderung ausruhen. Und das haben meine Eltern mir von Anfang an vorgelebt und so sind die auch mit mir umgegangen. Ich habe zu Hause nichts Behindertengerechtes und dann wurde halt geguckt, wie es geht. Ich bin mit meiner Mutter schwarze Skipisten gefahren, zwischen ihren Beinen als Kind.
Stark. Sehr stark. Ja, also beeindruckend. Ich finde auch gerade dieses, also ich bin jetzt nicht behindert, aber ich finde diese Ausrede, die man sich selber oft gibt, zum Beispiel, wenn man zum Beispiel krank ist, ne? Jeder von uns war schon mal krank. Und dann hat man auf diese Ausrede, ja, aber ich bin jetzt krank, deshalb verdiene ich eigentlich eine Sonderbehandlung. So, ich bin doch hier gerade das Opfer. Und ich finde aber, das macht man zu schnell. Jetzt ist eine Behinderung eine ganz andere Art von Eingeschränktheit und hat nichts mit einem Schnupfen oder sowas zu tun. Aber ich finde die Herangehensweise schön zu sagen, ja, es ist keine Ausrede. Oder ist einmal eine Ausrede, ich kann es einmal sagen, ja, okay, das kann ich jetzt, ne, ich habe halt diese Behinderung oder diese Einschränkung, aber ich ruhe mich jetzt nicht darauf aus und sage das bei jeder Gelegenheit und finde es auch schön, dass deine Eltern oder deine Mama gerade auch gesagt hat, ja, aber du musst halt auch irgendwie leben. So, du musst halt irgendwie Spaß am Leben haben. Ich meine, wenn du es immer als Ausrede verwendest, dann hast du wahrscheinlich auch keinen Spaß, weil du nicht rausgehst, oder?
Ja, also so ich denke mal, dass es so sein wird. Ich meine, ich kann zwar relativ viel, aber ich kann meinen Alltag zum Beispiel nicht ohne Assistenz gestalten, weil ich dafür einfach zu lange brauchen würde. Das heißt aber auch, wenn zum Beispiel von den Assistenten aus irgendwelchen Gründen mal keiner da sein sollte, dann bin ich mehr oder weniger in meinen vier Wänden ein Stück weit gefangen. Ich kann mit Stöcken gehen und so, aber da sind wir eben an dem Punkt. Dann eben nicht, ich kann eben nicht so laufen, dass ich da einfach sagen kann, okay, ich laufe jetzt raus und laufe in Köln jetzt hier einfach in die Stadt. So, das geht dann eben nicht. Und dann hast du doch irgendwie wieder eine Schwelle, die ich im Kopf eigentlich nicht habe, aber irgendwie dann doch. Ja, das schränkt das Ganze natürlich ein bisschen ein. Und ich glaube aber trotzdem, dass gerade die Menschen, die sich auf sowas ausruhen, viel mehr verpassen, als sie glauben und als sie denken. Auch wenn das hart ist, es ist hart, über manche Dinge immer wieder zu versuchen hinwegzukommen oder das zu ignorieren, wenn Leute einen mehr oder weniger links liegen lassen, nur weil man ein Handicap hat. Trotzdem finde ich es einfach schlecht, wenn man sie als Ausrede nimmt, weil das ist ziemlich billig, sowas als Ausrede zu nehmen. Und ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich sie auch manchmal nutze, wenn sie einen Vorteil hat, ja, weil ich meine, klar, komm, ich mit einer Begleitperson dann umsonst irgendwo rein und das hat manchmal auch Vorteile, wenn du am Club nicht ewig in der Warteschlange stehen musst, sondern einfach dann vorbeigehen kannst. Da bin ich schon auch so, dass ich sage, ja, klar nutze ich das, aber es ist ein Unterschied, ob ich das für sowas nutze und dann irgendwie auch ein Späßchen drüber machen kann oder ob ich mich in meinem Alltag auf meiner Behinderung ausruhe und sage, aber ich kann das nicht, deswegen müssen das andere machen und nee, ich bin hier nicht so belastbar und weiß ich nicht und das ist jetzt eine bisschen andere Kerbe, aber irgendwie finde ich, hat es trotzdem was damit zu tun. Ich bin schon dafür, dass wir in Deutschland noch viel ändern müssen, auch was Barrierefreiheit anbelangt, aber ich bin ein absoluter Gegner davon, immer so extrem damit umzugehen, zu sagen, ja, es muss sich noch alles ändern und alle anderen müssen sich ändern, nur ich nicht. Ich bin mit der Aussage schon häufig angeeckt und ich werde aber weiter damit nach draußen gehen. Ich bin zwar ein Mensch, der ein Handicap hat, aber ich bin dennoch ein Mensch in einer Gesellschaft und wenn ich Teil einer Gesellschaft bin, dann muss auch ich mich bewegen. Und ich kann nicht erwarten, dass alle anderen sich bewegen, nur weil irgendwas nicht passt, aber ich selber nicht bereit bin, einen Schritt vorwärts zu gehen. Und das ist halt auch so meine Einstellung. Also wenn ich will, dass sich was verändert, dann muss ich selber auch was dafür tun. Und ich glaube, der Grundgedanke, warum mir das leichter fällt als anderen, ist, dass ich zwar ein Handicap habe, mich selber aber nicht als behinderten Menschen sehe.
Ja.
So, über den Satz kann man mal ein bisschen nachdenken. Ich finde, er ergibt ziemlich viel Sinn und da fühlen sich viele auch auf den Schlips getreten, weil es dann immer heißt, ja, ich stehe ja nicht hinter der Community. Ja, tue ich auch nicht. Tue ich in dem Sinne nicht, weil ich finde nicht, dass nur weil ich ein Handicap habe, das gleichzeitig bedeutet, dass ich behindert bin. Das ist mein eigenes Mindset und nur weil alle anderen oder 9 von 10 Leuten vielleicht sagen, ja, das gehört aber zusammen, muss ich das nicht so sehen. Und wenn der Rest damit nicht klarkommt, dass ich das nicht so sehe, dann ist es deren Problem. Aber mein großer Vorteil ist es, dass es mir leichter fällt, dann mit Rückschlägen umzugehen, auch in gesellschaftlicher Hinsicht. Und das ist, finde ich, das hat halt was mit dem eigenen Kopf zu tun. Wenn ich mir dauernd sage, ja, ich bin ja so behindert, ja, dann schaffe ich auch weniger. Und ich bin eher lieber der Typ, ja, wenn jemand sagt, das geht nicht, dann ist es für mich ein Anreiz, genau das zu probieren. Und zwar so, bis ich es geschafft habe.
Hey Leute, ganz kurze Unterbrechung. Ihr wisst ja, dass ich hier keine nervige Werbung schalte und euch nichts verkaufen will. Die einzige Bitte ist, dass du mir hilfst, die Botschaft von Inspirin anders in die Welt hinauszutragen, um mehr Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen. Und mit dieser Folge schaffen wir das. Ja? Mit der Folge von Johnny, die voller Inspiration und Motivation steckt. Und der einzige Weg, wie du das tun kannst, ist, wenn du diese Folge mit jemandem teilst und den Podcast bewertest. Schick sie jemand, der das hören muss, jemand, der Ängste hat, jemand, der Motivation, der Inspiration braucht. Du tust damit nicht nur mir einen Riesengefallen, viel wichtiger noch, du veränderst vielleicht demjenigen sein Leben. Und dafür bin ich dir unfassbar dankbar. Und jetzt zurück zum Johnny. Das heißt, du machst eine Nur damit ich es richtig verstehe, das heißt, du machst wirklich einen Unterschied für dich zwischen Behinderung und Handicap. So, Handicap ist halt, okay, ich habe eine Einschränkung, aber das ist keine Behinderung. Ich kann trotzdem, ich muss rausgehen, ich muss mich challengen, ich muss Dinge probieren und tun und mich nicht darauf ausruhen.
Ich würde das nicht zwischen den beiden Begriffen als Unterschied sehen. Ich mache den Unterschied darin, dass ich sage, ja, ich habe eine Behinderung, aber ich selbst sehe mich nicht als behinderten Menschen. Das ist der Unterschied.
Ah, okay. Ja, okay, verstehe.
Ja. Und das macht ja was mit meinem Kopf.
Aber kommt da, also weil du jetzt auch angesprochen hast, dass da so die Community dich manchmal ein bisschen angreift, kommen da wirklich Attacken auch gegen dich, wenn du sowas sagst?
Kamen schon, weil ich natürlich das auch im Öffentlichen, im Fernsehen mal geäußert habe, dass eben die Behinderten sich auch bewegen müssten, wenn das wirklich funktionieren soll mit Inklusion. Und für solche Aussagen, wenn du natürlich sagst, ja, Inklusion funktioniert auch deshalb nicht, weil die Behinderten mehr dafür tun müssten, sind natürlich hart, aber hinter der Aussage stehe ich.
Mhm.
Weil ganz ehrlich, es ist sowas wie Inklusion funktioniert wie alles im Leben, nur wenn nicht nur eine Richtung sich bewegt. Und ich kann eben nicht mit dem Finger auf alle anderen zeigen, das und das muss geändert werden, aber gleichzeitig nicht bereit sein, auch was dafür zu tun. Und damit habe ich halt mein Problem.
Mhm. Ja, es braucht immer einen... Ich finde halt gerade bei solchen Debatten, und da ist es jetzt eigentlich egal, über was wir sprechen, immer wenn es um in Anführungsstrichen eine Minderheit in der Gesellschaft geht, die halt nicht 1,5 oder 1,80 groß ist, 94 Kilo wiegt, 1,34 Kinder hat, sondern irgendwo außerhalb der Norm ist, finde ich immer, braucht es halt einen Antreiber. Also es braucht halt einen Antreiber und der muss aus dieser, in Anführungsstrichen, wieder Minderheit kommen, dass man sagt, okay, die müssen das vorantreiben, die müssen das sichtbar machen, dass es hier Defizite gibt, dass wir hier was machen müssen als Gesellschaft und nicht das als selbstverständlich nehmen, dass man sagt, hey, ja, aber ihr seht doch, wie wir sind oder was wir wollen, ihr müsst es uns quasi schenken und geben und alles dafür tun. So, ja, weil so hart es ist, aber wenn es mir gut geht, dann... Jeder Mensch denkt erstmal grundsätzlich an seine eigene Gesundheit. Und wenn es mir gut geht, würde ich sagen, dann, ja, ich komme erstmal in der Welt zurecht. Also muss ich erstmal auf ein Problem hingewiesen werden, dass es da ein Problem gibt für andere vielleicht.
Ja, also ein Stück weit sehe ich das auch so. Es gibt natürlich auch einen Haufen Sachen, die schieflaufen. Das sonst wäre mein Leben klar. Auch nicht so turbulent verlaufen, weil ich war auch an einem Punkt, wo ich mal ganz unten war, wo ich auch gar keinen Bock mehr aufs Leben hatte, vor 7 Jahren. Aber, es ist halt für mich einfach eine Frage, wie mache ich das? Mache ich es auf eine so extreme aktivistische Art, die eigentlich nur Ablehnung erzeugt, weil ich finde, alles, was zu extrem gemacht wird, führt irgendwann dazu, dass der Mensch gar keine Lust hat, sich darauf einzulassen, sondern eben ja so eine Abwehrhaltung entwickelt. Und ich bin lieber dann jemand, ich werde und möchte nie Aktivist für Inklusion werden. Absolut nie. Weil ich das absolut nicht bin und nie sein möchte. Wenn ich was bewegen kann im Kontext zur Inklusion durch meine Art und Weise, wie ich mit Dingen umgehe und durch meine Projekte und so, dann okay, aber ich möchte nie so ein Aktivist werden, der sich über alles Mögliche beschwert. Wenn ich das mache, mich über irgendwas beschweren, dann bitte mit Humor, weil nur wenn wir es mit Humor hinkriegen, mit sowas umzugehen und uns auch selber aufs Korn nehmen können, dann fällt es anderen Leuten leichter, damit umzugehen, weil die meisten Leute haben einfach Angst, die wissen nicht, wie sie mit sowas umgehen sollen, weil sie vielleicht keine Erfahrungen haben und trauen sich dann nicht und dieses klassische Beispiel, ja, wir sind mittlerweile, finde ich, schon drüber. Es gibt ja oft so diese ganzen Diskussionen um, was darf ich sagen und was darf ich nicht sagen. Das ist ein sehr, sehr heikles Thema. Ich finde schon, dass man sich überlegen sollte, wie man Menschen gegenübertritt und was man dann sagt. Aber ich finde, das hat auch was damit zu tun, mit welcher Intention ich was sage. Wieso darf ich denn das Wort Behinderung nicht sagen oder behindert? Finde ich total bescheuert und schlecht, dass das so hochstilisiert wird, weil... Ganz viele Menschen, jetzt nur als Beispiel, und das kann man auf viele andere Bereiche in der Gesellschaft dann auch übertragen, die wissen vielleicht überhaupt nicht, wie sie mit sowas umgehen sollen. Und ja, natürlich nervt mich das vielleicht, wenn ich das zum 100. Mal und zum 1000. Mal erkläre. Aber man muss sich das mal so vorstellen, die Person, die mir gegenübersteht und dann was fragt, wenn man nicht merkt, dass sie das absichtlich macht, um einen zu provozieren, ja, das ist natürlich vorausgesetzt. Dann ist es doch okay, wenn die vielleicht das erste Mal behindert sagt und wenn ich persönlich mich davon angegriffen fühlen würde, was ich persönlich nicht tue, aber wenn es so wäre, dann könnte ich ja sagen, hey, können Sie bitte in Zukunft darauf achten, das, weil das schmälert mir irgendwie mein Selbstwertgefühl oder was auch immer. Und die Person macht es dann immer noch. Dann kann ich mich auch beklagen. Aber ich finde, dieses von Anfang an quasi so eine Erwartungshaltung zu haben, dass alle Menschen sofort wissen müssen, wie sie mit welchen Menschen kommunizieren zu haben, finde ich sehr, sehr anmaßend und auch sehr schlecht, weil das führt nämlich genau zum Gegenteil. Und das sieht man jetzt schon langsam in der Gesellschaft. Das führt nämlich dazu, dass Leute sich überhaupt nicht mehr trauen, irgendwas zu fragen, aus Angst, etwas Falsches zu sagen. Und dann führt es genau zum Gegenteil von dem, was wir eigentlich wollen. Es führt nämlich dazu, dass wir uns viel weiter voneinander entfernen, dass wir viel mehr Ego werden und viel weniger miteinander. Und das sieht man im Bereich mit Handicap. Und das sieht man aber auch, wenn man das sehen möchte, in anderen Bereichen. Und ich finde, das hat ganz viel damit zu tun.
Schön gesagt, ja. Das bringt in Worte, was eigentlich in der Gesellschaft oft passiert, ne? Dass man, sobald man eine falsche Sache sagt, ne, Cancel Culture, wirst sofort gecancelt oder Shitstorm. So, du bist eigentlich ein guter Typ, hast vielleicht eine falsche Sache gesagt, dich einmal irgendwie in die Nesseln gesetzt und wirst sofort gecancelt und deine Karriere ist im Prinzip vorbei, für immer weg, auch weil es hochgebauscht wird von Medien und Co. Weil meiner Meinung nach, wir haben irgendwie zu wenig wirkliche Probleme. Also wir haben schon richtig große Probleme mit Klimawandel und keine Ahnung, Konflikten auf der Welt und sowas, aber die meisten Menschen haben, und da nehme ich mich nicht aus, haben keine richtigen Probleme mehr. So, wir haben Essen 24/7, wir haben Unterhaltung, Entertainment 24/7, wir haben gut Geld erstmal, ja. Man verdient gut Geld, man hat keine Existenzängste. Und ich glaube, deshalb, ja, verweichlichen wir so ein bisschen. Und deshalb, je weicher wir werden, desto sensibler oder desto kritischer reagieren wir auf so einfache Themen auf einmal.
Ja.
Einer sagt was Falsches und das Internet rastet komplett aus.
Ja, und man fühlt sich halt auch, ich find's, weißt du, ich möchte schon, dass wir überlegen, wie wir miteinander kommunizieren. Gar keine Frage, nicht, dass man mich hier falsch versteht. Und ich find's auch nicht in Ordnung, wenn man dann Leute angreift und irgendwie auf ihre Kultur oder Hautfarbe oder Behinderung reduziert. Gar keine Frage. Das ist schon klar. Aber ich finde, im allerersten Kontakt, mir geht's ja um den allerersten Kontakt, wenn Leute einen nicht kennen, finde ich, ist es legitim, wenn man solche Fehler macht. Man muss den Leuten Fehler zugestehen. Wenn sie dann bewusst nachher auch noch gemacht werden, dann finde ich es auch okay, dass man sich beschwert. Weil ich finde es schon gut, dass wir mehr in solche Richtungen gehen. Aber das ist eben das Gleiche, wie wenn man mich als Behinderten fragen würde, hey, darf ich dir helfen? 9 von 10 vielleicht oder 8 von 10, keine Ahnung. Anderen Behinderten reagieren dann patzig, weil sie es leid sind, dass sie zum 1000. Mal gefragt werden oder weil sie glauben, sich auf den Schlips getreten fühlen zu müssen, dass man sie ihnen nicht selber zutraut. Aber die Person gegenüber hat vielleicht gar keine schlechte Intention. Die kann ja nicht wissen, dass ich mich davon genervt fühle. Also warum sage ich nicht einfach auf eine nette Art und Weise nein, danke? Weil dann wird die Person das nächste Mal wieder fragen. Oft kriegen die aber eine patzige Antwort und dann wird halt nicht mehr gefragt. Und das führt dazu, dass wir eigentlich eine Nicht-Miteinander-Gesellschaft werden, sondern eine Gesellschaft, die sich immer mehr auf sich selbst konzentriert. Und das ist eigentlich schade.
Ja, das ist ein schönes Beispiel, das du da bringst, weil das ist mir auch schon mal passiert, aber nicht bei einem Behinderten, sondern bei einer älteren Person, wo ich mir dachte, boah, die quält sich gerade wirklich mit ihren Einkaufstüten. Und dann habe ich sie gefragt, hey, kann ich Ihnen vielleicht die Einkaufstüten irgendwie abnehmen und ein Stückchen vom Weg tragen? Wow. So, was? Schaue ich so schwach aus, als ob ich das nicht selber könnte? Was kann man so richtig pumpe. Ich dachte mir, okay, hey, das war nur nett gemeint, sorry. Ich wollte hier niemanden attackieren. Tut mir echt leid. Das geht in die... Und das sorgt aber dafür, wenn ich jetzt so ein humorvoller, optimistischer Mensch wäre, der einfach sagt, ja, okay, dann habe ich sie vielleicht auf einem schlechten Fuß erwischt. Das nächste Mal frage ich aber trotzdem wieder. Sondern ein Mensch wäre, der sich in sowas reinsteigt und dann vielleicht böse regelt und sagt, ach komm, die alle Schreckschraube, ganz ehrlich, dann sollen die Alten noch schauen, wo sie bleiben, dann helfe ich ihnen halt nimmer, ey, ganz ehrlich. Und dann hast du genau den Effekt, von dem du sprichst. So, ja, eigentlich willst du was Nettes, es reagiert aber jemand eher pumpig und zack, macht keiner mehr was und du hast eine Lücke geschaffen, ne?
Ja, und dann führt es eben dazu, dass man sich eher voneinander distanziert und das ist eigentlich schade, weil wir hätten so viel Potenzial. Ich meine, ganz ehrlich, ich hatte auch meine Phasen, ich bin auch alles andere als begeistert vom deutschen System und von dem, wie man hier mit Handicap teilweise behandelt wird. Kann ich genug Geschichten von erzählen. Das ist auch wenn ich die Wahl hätte, würde ich sofort auswandern, sage ich dir ganz ehrlich. Aber
okay.
Ich meine, wir leben nun mal hier und dann müssen wir halt mit den Dingen klarkommen. So.
Was meinst du? Du hast vorhin mal erwähnt, du warst auch mal an dem Punkt, wo es richtig mies lief für dich.
Ja, um den Punkt zu verstehen, muss man vielleicht auch verstehen, wie es dazu kam. Also ich bin ein grundoptimistischer Mensch. Ich habe vorhin schon mal gesagt, dass ich 3 bis 4 Stunden Training jeden Tag investiere, damit ich überhaupt mich bewegen kann oder meinen Alltag leben kann. Das heißt aber auch, die Spastik ist aber nicht einfach konstant immer gleich da, sondern eigentlich verändert die sich so im Durchschnitt alle, keine Ahnung, 6 bis 10 Wochen und sucht sich immer wieder eine neue Stelle im Körper, wo es wieder neu oder anders angreift und dann wird man halt wieder krumm und schief und dann muss man versuchen, das wegzutrainieren. Und wenn das in den Armen oder in den Beinen der Fall ist, dann geht es ganz gut, weil die durch die Schulter oder die Hüftgelenke einen physikalischen Fixpunkt besitzen und dann kann man das auch gut wegtrainieren, kann man sich mit Bändern und Gurten in eine gerade Position zwingen und kann das dann wegtrainieren. Zumindest ist es meine Art, damit umzugehen. Und dann war das aber irgendwann 2013, 14 hat sich der Rumpf muskulär so stark verändert, dass ich das bis heute eigentlich nicht geschafft habe, wegzutrainieren. Das heißt, ich habe einen relativ schiefen Rumpf und jetzt gehe ich nochmal einen Schritt zurück. Mein Sport war und ist eigentlich nach wie vor immer so das Ventil für alles, was irgendwie nicht so geil läuft, für diese soziale Ausgrenzung, die nach wie vor da ist, obwohl ich behaupten würde, ich bin ein sehr kommunikativer Mensch, aber es ist tatsächlich so, dass man sich ziemlich alleine gelassen fühlt von den anderen Menschen oftmals. Und es liegt vielleicht sicherlich auch daran, dass ich zum Beispiel nicht alleine Rollstuhl fahren kann, obwohl ich so gut trainierte Arme habe. Das sind halt so Dinge, so da ja, von wegen, ja, dann müssen wir Johnny halt mitnehmen. Und dann muss man mich schieben, dieses Unterschwellige, auch wenn das kein großer Aufwand ist und das sehr lustig sein könnte, aber unterbewusst macht das eben was mit den Menschen. Weil man natürlich auch Angst hat, dass man Verantwortung übernehmen müsste, selbst wenn ich 10-mal sage, das ist nicht so. Und dann war es aber so, ich hatte Sportwissenschaften in München, Australien und eben in Köln studiert, also Bachelor in München und Australien, den Master dann eben an der Sporthochschule in Köln, hatte zwischendrin Praktika in der Fußball-Bundesliga gemacht und bei Brose Baskets damals noch in Bamberg.
Jawohl, die guten Brose Baskets.
Ja, schauen wir mal, hoffen wir mal, dass die so langsam wieder vorwärts kommen jetzt mit Anton Gavel.
Ja, viel war nicht los die letzten Jahre.
Ja, da ist aus meiner Meinung nach auch viel schief gelaufen im Management, aber anderes Thema.
Ja.
Hab Sportwissenschaften studiert und dachte dann, komm, hey, mit parallel zum Master in Köln noch einen Studiengang beim DFB zum Spiel- und Wiederanalysten gemacht. Wie gesagt, Fußball-Bundesliga in Freiburg und Frankfurt auch noch als Praktikum. Und dachte, komm, das wird schon reichen für einen Job. Mit 3 Studiengängen.
Klingt erstmal vernünftig, du.
Und einem Jahr Auslandserfahrung. Und musste dann feststellen, dass man nach über 900 Bewerbungen nicht ein einziges Mal zum Bewerbungsgespräch eingeladen wird.
Wow.
Mal mehr, mal weniger deutlich wegen meinem Handicap. Also ich bin nicht mal eingeladen worden. Ich war ja, also nicht, dass ich nicht genommen wurde, sondern ich wurde nicht mal eingeladen. Bei über 900 Bewerbungen, obwohl ich 3 abgeschlossene Studiengänge eben hatte und Auslandsjahr und
Praktikum. Statistisch unmöglich. Also wenn du es einem Statisten geben würdest, der würde sagen, das ist unmöglich. Du müsstest mindestens eine Einladung bekommen haben.
Ja, pass auf. Und dann hatte ich über 5 Umwege, das ist dann auch wieder makaber, ja, über einen Lehrgang, den ich damals beim DFB hatte und hin und her. Hatte ich dann ein Bewerbungsgespräch bei einem Startup in Berlin, wurde dann als Head of Innovations eingestellt und bin aber als einziger aus dem Laden für 10 Monate lang nicht bezahlt worden. Und es ist nun mal so, dass ich halt wegen meinen Assistenten auch noch vom Sozialstaat abhängig bin und wir haben eigentlich einen guten Sozialstaat in Deutschland und es ist auch gut und richtig, dass Leute, die Hilfe benötigen, diese Hilfe auch bekommen, auch in finanzieller Höhe. Und ich bewege mich in so einer Grauzone. Ich bin einerseits durch den ganzen Sport und das ganze Training sehr, sehr fit, viel fitter, als ich vielleicht sein dürfte oder bin deutlich fitter, als ich sein dürfte, aber eben nicht so fit, dass es auch ohne Assistenz geht. Und aufgrund dessen ist es immer wieder ein Kampf gewesen oder nach wie vor, wie viel Geld und ob ich überhaupt Geld bekomme von den Behörden für meine Helfer etc. Und das macht es sehr schwierig. Und dann gibt es eben noch ein anderes Gesetz, oder gab es damals, dass wenn ich aus dem Studentenstatus ausscheide und zum Beispiel Leistungen von der Bundesagentur für Arbeit beziehen müsste, dass dann die Möglichkeit bestünde, ja, das ist nicht gesichert, aber dass die Möglichkeit bestünde, dass ich zum Beispiel als arbeitsunfähig eingestuft würde. Das heißt, ich dürfte nie wieder arbeiten. Also war für mich klar, ich muss eine Lösung finden, dass ich dem schon mal aus dem Weg gehe. Deswegen war auch klar, okay, ich kann erst dann wieder aus dem Startup raus, wenn ich zum neuen Semester wieder in den Studentenstatus kann und mich weiterbilden kann. Also habe ich nochmal einen Studiengang angefangen, Sport, Gesundheit und Prävention, um mich noch breiter aufzustellen. Und parallel dazu lief eben meine körperliche Verfassung. Also wir reden jetzt so von dem Jahr 2016, 17. Bergab. Also ich wurde Anfang 2014 gebeten oder gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, in die Paralympics einzutreten oder um die Paralympics zu kämpfen im Radsport, weil das damals mein Hauptsport war oder mein Sport, was so meine Leidenschaft war. Und mal zum Vergleich, ich bin, wenn ich mal Lust hatte, auch mal 100 Kilometer am Tag gefahren oder mehr. Und durch meinen Rumpf, der sich dann eben verändert hat, ab 2013, war das irgendwann so extrem, dass wir haben 2015 angefangen mit der Entwicklung von leichten Beinschienen mit Otto Bock und so. Und ich habe dann aber 2016, kurz vor den Paralympics, Rio aufgeben müssen, weil ich gesagt habe, das hat keinen Sinn, weil ich immer schlechter Fahrrad gefahren bin. Und ich war am 16. September 2017 so weit, dass ich das letzte Mal Fahrrad gefahren bin und das Fahrrad abgestellt habe, weil ich erstens nicht mehr vorwärts kam und zweitens vom Rad gekippt bin, dadurch, dass mein Rumpf so krumm war. Und all das mit diesen 900 Bewerbungen, das immer schlechter werdende körperliche Verfassung, egal was ich gemacht habe, dann trat eben diese soziale Ausgrenzung immer mehr zutage. Und irgendwann war ich halt an dem Punkt, wo ich mich 2017 wirklich gefragt habe, was zum Teufel tue ich hier eigentlich noch auf dem Planeten? Mich ständig streiten um irgendwelche Gelder für meine Helfer, irgendwie alle immer gegen Wände laufen, egal in welcher Situation, über Monate und Jahre. Und irgendwann war ich halt an dem Punkt, wo ich echt auch keine Perspektive mehr gesehen habe. Und dann war mir aber auch klar, dass ich keine professionelle Hilfe in Anspruch nehmen kann, weil ich mich sonst noch unattraktiver mache auf dem Arbeitsmarkt. Also war mir klar, ich muss da selbst wieder raus. Und dann habe ich mir einmal die Frage gestellt, ob sich das lohnt, sich wirklich das Leben zu nehmen. Wo ich schon sehr weit war. Also ich war schon so weit, dass ich mich über die Sterbehilfe in der Schweiz und so erkundigt hatte. Mir dann einmal die Frage gestellt habe, lohnt sich das alles und ist das auch irgendwie... Ja, macht das Sinn, weil am Ende haben meine Eltern, haben meine Geschwister und ich viel Zeit und Energie und in alles reingesteckt und hab dann mir gedacht, nee, eigentlich habe ich viel zu viel Spaß am Leben. Ich bin ein grundpositiver Mensch, ich kann über so viele Dinge lachen, ich habe so viel Spaß wirklich am Leben, an all den Dingen. Das ist es irgendwie nicht wert, das aufzugeben. Also muss es einen Weg geben, wie das wieder anders geht. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt brauche ich was mir Spaß macht. Dann habe ich mich eben für den neuen Studiengang eingeschrieben und habe mich daran erinnert, da sind wir jetzt Ende 2017, Anfang 2018, habe ich mich daran erinnert, dass ich 2 Jahre zuvor, also 2016, mich einfach bei einer Gruppe Studenten ohne groß zu fragen eingeklinkt habe und mit auf die deutschen Hochschulmeisterschaften im Surfen gefahren bin nach Frankreich und mir damals gedacht habe, hey, Surfen ist schon ganz geil, könnte man ja auch mal irgendwie probieren und das aber dann wegen der Masterarbeit aus den Augen verloren habe. Und dann meinte mein damaliger Helfer, der auch selber Surfer war und Skater, hey, bau dir doch erstmal ein Skateboard zu Trainingszwecken. Und dann habe ich das gemacht. Der erste Prototyp war ganz schön klapprig und dann meinte ein Schreiner, hey, komm, ich baue dir die eine Latte noch um, dann ist es ein bisschen stabiler. Und am nächsten Tag hat er das ganze Ding neu gebaut gehabt, weil er die Konstruktion so geil fand. Und dann meinte ein Dozent von der Sporthochschule, der auch skatet, hey, das muss in die Zeitung. Und ich habe das Ding aber halt nicht für die Zeitung gebaut, weil mir das völlig egal war, sondern für mich, um zu gucken, ob das eventuell gehen würde mit dem Surfbrett. Und dann war das bei Z, also dem jungen Magazin von der Zeit. Und dadurch ist dann was passiert, was ich überhaupt nicht vorgehabt habe oder auch nicht geahnt hatte. Dadurch ist halt eine Medienpräsenz entstanden, die mich dann immer weiter zu Projekten geführt hat. Also ich habe kurz vorher den Sprung mit dem Rollstuhl gemacht gehabt, vom 7,5-Meter-Turm. Das war eben das Ziel, den Menschen die Angst mal zu nehmen, normal mit jemandem mit Handicap umzugehen. Und mir war klar, das muss was sein, was jeder Nichtbehinderte eben auch macht, aber was du halt nicht von dem Rollstuhlfahrer erwartest in der Form. Und durch diese gestiegene Medienpräsenz war es dann tatsächlich ein bisschen leichter, auf die Suche zu gehen nach einer Firma, die Bock hat, mit mir ein Surfbrett zu bauen, analog zum Skateboard. Und dann habe ich eine deutsche Firma mit Sitz in Portugal gefunden und habe gesagt, so, ja, dann sind wir im Februar 2019 dahin geflogen mit meinen 2 Jungs, die auch Surfer waren. Dann meinte der, ja, das hält schon, das ist stabil genug. Und dann waren wir schon echt happy, wollten das ausprobieren mit den Stangen und den Mastfüßen aus dem Windsurfen. Und dann war ich endlich in dem Neoprenanzug drin. Und Paul, der damals dabei war, tippt so gegen die Stange. Und du konntest die 90 Grad in jede Richtung biegen. Also festhalten war da gar nicht. Weil ich musste ja was haben, wo ich mich festhalten kann im Stehen. Und das Ziel war aber, 3,5 Monate später bei den ADH eben wieder anzutreten in Frankreich. Und dann sind wir alle frustriert nach Hause geflogen. Inklusive mir, und ich war so im Kopf auch so, okay, das wird das zweite Projekt, was nicht funktioniert. Hm. Und irgendwie haben mich aber diese 1,5 Sekunden, die ich auf dem Brett stand, bevor ich runtergeflogen bin, nie losgelassen. Weil wir haben dann irgendwann mit Panzertape das festgemacht, nachdem gar nichts funktioniert hat. Und irgendwann kam ich auf die Idee, warum das nicht funktioniert hat, weil die Stangen waren auf dem Brett montiert, auf der einen Längsseite, und durch meine Unterarmlänge stand ich nicht in der Mitte vom Brett, sondern mit der Füße auf der anderen Längsseite, und deshalb bin ich dauernd nach hinten umgekippt. Also ich stand dauernd auf dem äußeren Rail, und dann war mir klar, okay, ich brauche was, was quasi im Brett genauso verankert ist wie die Stangen, aber was die Stangen an sich nach außen verlegt. Dann habe ich mir überlegt, okay, wie kann das gehen? Habe in Köln mir einen Metallbauer gesucht, habe gesagt, so, ich brauche so eine Konstruktion, die das und das kann, die muss so und so aussehen, und du hast genau 3 Wochen Zeit, weil dann sind die Meisterschaften und ich will da antreten. Und dann war das 10 Tage vorher fertig, die Konstruktion. Dann waren wir auf dem See in Köln, da hat es überhaupt nicht geklappt, und dann wurde das Ding abtransportiert nach Frankreich, und dann waren wir das erste Mal in den Wellen. Und warum auch immer bin ich bis in die 2. Runde gesurft, und das war zum Beispiel dann der Startpunkt für mein Surfprojekt.
Nice. Und
so kam eins ums andere. Dann kam irgendwann ProSieben mit der Sendung Galileo, die haben dann gefragt, so, was ist dein nächstes Projekt? Also die Projekte sind immer so auf mich zugeflogen, und dann haben wir den Mudmaster gemacht, dieses Hindernisrennen durch den Matsch. Und dann stand schon Rio eigentlich auf dem Plan, das größte Projekt bislang. Ja, und so habe ich dann angefangen, mir meinen Weg zu suchen, und habe irgendwann dann beschlossen, okay, wenn mich der Arbeitsmarkt nicht will, dann gehe ich meinen eigenen Weg, und habe mir eben versucht, in den letzten Monaten und Jahren eben ja was aufzubauen als Person des öffentlichen Lebens, mich weiterzuentwickeln. Bin seit 3 Jahren Markenbotschafter von Adidas, wo ich nicht genau weiß, wie lange das noch weitergeht, und ja, versuche mich da eben einfach weiter aufzubauen. Halte Vorträge, bin teilweise als Berater eben tätig, wenn ich angefragt werde, und versuche mich da so weit aufzubauen, dass ich davon leben kann. Also mein persönliches Ziel ist, dass ich irgendwann so weit bin, dass ich die deutschen Sozialbehörden nicht mehr brauche, dass ich meine Helfer selbst finanzieren kann oder meine Assistenten und noch was vom Leben habe. Aber da muss man auch sagen, also meine Helfer kosten im Monat roundabout 8.000 Euro, und es ist schon kein leichtes Unterfangen, sich ein Netz, sich was aufzubauen, um irgendwann in der Lage zu sein, mindestens 8.000 Euro zu verdienen, um dann seine Assistenten zahlen zu können.
Da, und da wohnst du doch nicht. Also da brauchst du ja nur eine Wohnung, da brauchst du noch Essen, da brauchst du noch alles Mögliche. Also erstmal genau. Krasse Geschichte. Ich meine, ich kannte die Geschichte schon ein bisschen, aber es ist immer wieder faszinierend, die so im Schnelldurchlauf ein bisschen mitzuerleben. Auch ich finde es faszinierend, wie du so von einem Punkt immer zum nächsten kommst. Und das ist auch das, was mich so an vielen Gästen fasziniert, so dieses... Nett, du bist 2017 nicht dort gestanden und hast gedacht, aber weißt du was, wenn ich nicht mehr Fahrrad fahren kann, oder 2017 oder 2007, wann war es? 2017. Hast du nicht gedacht, okay, jetzt wo ich nicht mehr Fahrrad fahren kann, ja, dann kletter ich halt den Zuckerhut rauf, ja, in keinen paar Jahren, sondern wirklich hast einen Schritt gemacht, ja, einen kleinen Schritt und dann den nächsten kleinen Schritt und den nächsten kleinen Schritt, und auf einmal passieren Dinge. Auf einmal kommen Leute auf dich, ja. Das war jetzt natürlich nicht absehbar, dass dann die Zeit zu dir kommt oder ProSieben oder was auch immer, aber deshalb hast du es ja nicht gemacht. So, du hast es nicht aus der Motivation gemacht, dass dann, ich will, dass unbedingt Galileo zu mir kommt und Ayman Abdallah hier mich interviewt oder was auch immer. Sondern du hast gesagt, ich gehe jetzt einen Schritt und ich bin noch nicht bereit. Mir macht das Leben viel zu viel Spaß, als dass ich mich umbringe.
Ja, genau. Und das Ding ist halt, ich glaube, der grundlegende Punkt ist, dass ich offen und neugierig auf Neues bin. Also es ist, ich habe dann zum Beispiel auch parallel versucht, eine Sportkleidung für eine bessere Körperhaltung zu entwickeln, was ich mittlerweile schon fast vergessen habe. weil ich war schon immer jemand, ich bin einfach wissbegierig und ich bin neugierig auf Neues. Also ich wäre auch nicht der Typ für einen 9-to-5-Job, wo ich immer das Gleiche mache. Weil ich will mich weiterentwickeln und ich will mich als Person weiterentwickeln. Deswegen ist mir persönlich auch Kritik wichtig, weil ich mich einfach in meiner Persönlichkeit weiterentwickeln will, aber ich will eben auch neue Dinge mitkreieren. Ich bin vielleicht notgedrungen durch mein Handicap, weil ich mir viele Trainingsgeräte weiterentwickeln musste oder weil man mit einem Handicap immer überlegen muss, okay, wie komme ich mit unvorhergesehenen Situationen klar? Bin ich, glaube ich, oder konnte ich mir was aneignen, dass ich halt eine gewisse Kreativität habe, oder ich habe sie von meiner Mutter, die Künstlerin war, mitbekommen, keine Ahnung. Aber ja, das ist, glaube ich, das, was das Entscheidende ist, dass man versucht, offen für Neues zu sein und ganz generell unvoreingenommen auf Dinge und auf Menschen zugeht. Dann ergeben sich Dinge, wenn man dem offen gegenübersteht. Und vielleicht sieht man manche Dinge erst in 3 Jahren, wofür sie gut waren. Schau, ich habe mich aufgeregt, dass mich mein damaliger Arbeitgeber 10 Monate lang nicht bezahlt hat. Heute kann ich sagen, das war gut, weil hätte er das nicht gemacht, wäre ich nie so weit unten gewesen und hätte nie diesen Weg gewählt, den ich dann gewählt habe. So, und heute bin ich froh, weil ich habe mich selber so weiterentwickelt und ich bin jetzt da, wo ich vorher nie gedacht habe, dass ich bin. Und wer weiß, wo es hingeht, solange man offen ist. Aber man muss natürlich auch bei all dem Positiven sagen, es hat verdammt viel Energie gekostet und es ist sehr, sehr anstrengend gewesen, der Weg.
Ja, das glaube ich. Und das finde ich auch, das ist auch immer so eine Erkenntnis, diese, wenn du in einer Scheißsituation bist, dann siehst du nicht, dass dir das irgendwie vielleicht, dass du irgendwann vielleicht mal drüber lachen kannst. Ja, und sagen kannst, naja, komm, die 10 Monate, die bezahlen die Fehler. Eigentlich war es ganz gut am Ende vom Tag, ne? Ja. Wenn du in der Situation steckst, dann denkst du nur so, oh, du Ficker, warum, wo ist mein Geld, Alter? Ich muss von irgendwas leben, Mann. Und warum kriegt jeder andere sein Geld, nur ich nicht? Was soll der Scheiß? Ja. Aber darum geht's ja auch so ein bisschen. Du hättest dich auch total entmutigen lassen können in dieser Situation. Und zu einem gewissen Teil waren da bestimmt auch Momente, wo du das warst, entmutigt zu, und anstrengend und erschöpft. Aber ja, ein Pionier zeichnet halt aus, dass er trotzdem einen Schritt macht.
Ja, danke für die Blumen, für das Kompliment. Aber ja, ich meine, was ich dadurch auf jeden Fall gelernt habe, ist, dass man soll sich drüber ärgern, ist auch okay, weil dann setzt man Energie frei. Aber die Kunst ist, irgendwann zu akzeptieren, dass manche Dinge so nicht funktionieren und dann zu gucken, okay, was kann ich denn daraus Positives mitnehmen? Weil am Ende, wenn man will, findet man in jedem Negativen auch was Positives. Man muss es halt manchmal nur suchen.
Absolut, hier. Ich weiß nicht, wie du zum Stoizismus stehst, aber the obstacle is the way, ne? Das Hindernis ist der Weg. Und wenn es irgendwie ein Hindernis gibt, dann willst du dir vielleicht irgendwas zeigen oder du wirst irgendwas daraus machen, aber das so dieses Körnchen Optimismus in der richtigen Scheißsituation vielleicht finden. Aber hey, Gefühle sind da, um ausgelebt zu werden, nicht um unterdrückt zu werden.
Ja, voll. Und es ist ja auch eine gewisse Reihe. Es hat ja einen gewissen Reiz, ehrlich gesagt. So, es ist ja wie so ein kleines Battle, wie so ein kleiner Wettkampf. Ähnlich wie Olympia. Ja, okay, dann gucken wir halt, wie wir damit umgehen. Klar, muss man dafür auch dann das Mindset haben. Aber ich kann heute sagen, das ergibt sich irgendwann von selbst. Hätte ich damals aufgehört, hätten sich die Dinge nicht so ergeben. Und wie gesagt, nochmal, es ist ein steiniger Weg gewesen und es hat verdammt viel Energie gekostet. Und es ist nicht so, dass es alles so easy going geht und es ist auch nach wie vor nicht so, dass es ohne viel Arbeit und viel Energie geht. Es ist halt eine Einstellungsfrage, wie ich zu Dingen stehe. Aber da kommen wir halt auch wieder zu dem Punkt, das Soziale ist immer noch leider so, dass es Menschen super schwer fällt. Und ich würde mir wünschen, dass es anders wäre, nach wie vor, dass Menschen weniger Angst haben, mit Menschen mit Handicap normaler umzugehen. Oder mich einfach mal mitnehmen würden, weil es tatsächlich super schwer ist, einen Freundeskreis außerhalb der Assistenten irgendwie sich aufzubauen. Ich glaube, weil es einfach vielen Menschen dann doch schwerfällt und eben dieses jemanden mitnehmen müssen. Aber je mehr andere Dinge sich ergeben und je mehr andere Dinge gut laufen, desto einfacher kann man sich auch Lösungen für das Problem überlegen. Und desto mehr, vielleicht, ja, es ist auch immer an einem selber. Es gibt technische Möglichkeiten mittlerweile so. Und das ist alles nicht unbedingt toll, dass es so ist, ja, aber who knows, wo es mich irgendwann hintreibt. Ich bin generell einfach ein offener Mensch, ich bin trotzdem super gerne feiern, ich gehe gerne tanzen, ich bin gerne unter Menschen, also ich bin auf dem Festival gewesen, ich habe mir, by the way, kleiner Fun Fact, alle meine Verletzungen, bis auf eine, alle beim Feiern geholt, also.
Sehr gut.
Ja, daran sieht man schon, also das ist halt so, glaube ich, das, was mich so ein bisschen ausmacht oder anders macht. Ich bin, ja, mir ist meine Behinderung einfach scheißegal.
Ja, und das finde ich faszinierend, also dieses Mindset, weil viele lassen sich halt auch entmutigen, weil du halt viele Rückschläge einstecken musst, auch die du jetzt erzählt hast, das sind ja nur ein Bruchteil von denen gewesen, die dir wahrscheinlich in deinen 35 Jahren über den Weg gelaufen sind und wahrscheinlich bilden die nicht mal annähernd die Menge ab, die dir vielleicht im Alltag auch wieder übereinkommen, wenn dir Blicke zugeworfen werden vielleicht als, weil du halt anders bist, ne, weil man sobald man dich sieht, sieht man, dass du anders bist als der Normal oder der Durchschnitt, ne?
Ja, aber das Entscheidende ist halt, wie gehe ich damit um? Ich meine, mich tangiert sowas entweder gar nicht oder ich gehe damit positiv um. Ich meine, Kinder sind voll geil, Kinder sind so grundehrlich und Kinder zeigen uns eigentlich perfekt, wie wir miteinander umgehen müssen. Die fragen einfach, was sie und sagen einfach, was sie denken. So, warum sitzt du eigentlich da und warum stehst du nicht und warum fährst du eigentlich so durch die Gegend? Ja.
Ja, finde ich auch. Wir haben eine sehr große Familie hier, auch mit vielen Kindern. Auch kleine, also so in der Range von 2 bis 13 ist alles dabei. Ah, ist herrlich. Ja, ist wirklich herrlich. Ja, Kinder sind so richtig kein Blatt vor den Mund und raus damit.
Ja, und das ist für ein Kind. Ich werde diese Szene auch nie vergessen. Die habe ich auch im Buch beschrieben. Ich war mal im Schwimmbad und laufe dann mit meinen Gehstöcken Richtung Kabine und dann ist da ein Vater mit einem kleinen Kind. Wie alt war das? Keine Ahnung, 3, 4. Und dann fragt das Kind: Papa, was ist das? Warum läuft der Mann so komisch? Und dann siehst du richtig, wie das dem Papa unangenehm ist. Und der dreht das Kind so weg, so: Sowas fragt man nicht. Und ich hörte das halt und meinte so: Doch, doch, du darfst mich das schon fragen. Ich brauche die, damit ich besser laufen kann. Weil ich sonst umfallen würde, weil ich nicht ganz so gut laufen kann. Nicht so wie du. Und dann sagte das, guckt das Kind mich an, so mit großen Augen, guckt seinen Papa mit Riesenaugen an und sagt so völlig begeistert: Papa, voll cool, ich will auch 2 extra Beine haben.
Geil, stark, sehr
Und das
stark.
ist so witzig, weil wir Erwachsenen machen aus diesen Gehstöcken so, oh ja, was so was
Der
Negatives,
Arme,
der Arme und
schade.
mitleidenswert und sowas. Und für das Kind hat kurz gebraucht, hat mich so gemustert und für das Kind war das dann so, geil, der hat 2 extra Beine.
Ja, geil, richtig geile Geschichte. Du, Johnny, worauf können wir uns freuen bei dir? Was sind die nächsten Projekte, die so anstehen? Erzähl.
Worauf können wir uns freuen? Also dadurch, dass das Projekt in Rio auf den Zuckerhut zu klettern so extrem war, in jeder Hinsicht, weil wir das statt einem Jahr Vorbereitung 3 Jahre Vorbereitung hatten, und ich die ganze Orga und Logistik auch selber gemacht habe. Also wir können uns hoffentlich bald auf einen Film und eine Doku freuen
Oh
mit dem
yeah.
Highlight Rio. Wir suchen dafür nach wie vor noch Geldgeber und oder Produktionsfirmen, weil die Produktionsfirma aus finanziellen Gründen wegen Corona kurz vor der Expedition abspringen musste. Das heißt, das Material hat dann zwar ein Kamerateam gedreht, was wir vor Ort noch zusammenstellen konnten in Rio, aber wir haben aktuell niemanden für die Postproduktion. Also darauf können wir uns hoffentlich irgendwann mal freuen. Ansonsten gibt es gerade kein nächstes großes Projekt. Ich bin immer noch Teil vom Nationalteam im Parasurfing. Das wurde leider jetzt für die Paralympics 2028 abgelehnt. Deswegen weiß ich nicht, wie da die Perspektive aussieht, weil natürlich dann auch keine Gelder da sind. Und aufgrund der Verletzung, die ich mir vor 8 Monaten zugezogen habe, steht jetzt kein so Riesenprojekt auf dem Plan. Ich werde vielleicht nochmal so einen Mudmaster laufen, also so einen Hindernislauf. Ich hab noch ein Date mit Johannes Lochner sozusagen, wo wir gesagt haben, wir fahren mal den Eiskanal runter mit dem Bob irgendwann.
Geil.
Und noch so verschiedene kleine, also so ein großes Projekt jetzt aktuell. Erstmal nicht, aber es werden sicherlich noch weitere kleine Folgen und wie sich das mit der Nationalmannschaft entwickelt, mal schauen.
Sehr, sehr geil. Johannes Grasner, meine Damen und Herren. Johnny, mega cool, dass du da warst. Hast richtig Spaß gemacht. Jetzt erzähl den Leuten noch für die ganzen kleinen Projekte, die anstehen, wo können sie dich finden und unterstützen?
Also erstmal vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Freut mich. Ist ein cooler Podcast. Inspirierend anders heißt er ja. Deswegen, ja, das kann ich bestätigen. Passt auch gut zu dem Motto, geht nicht, gibt's für mich nicht. Wo findet ihr mich? Ihr findet mich auf Social Media natürlich. Auf Instagram heiße ich theofficial_Johnny. Ist ein bisschen komplizierter Name, aber ihr findet mich auch einfach über meine Webseite, wenn ihr Johannes Grasser eingibt im Internet. Vielleicht verlinken wir das auch in den Shownotes. Ansonsten findet ihr mich mit meinem Buch Mich bremst niemand aus in der Buchhandlung oder auch bei Spotify und überall, wo es Podcasts gibt, weil den Podcast gibt es tatsächlich auch schon länger jetzt mit dem gleichnamigen Titel und ansonsten vielleicht mal bei dem einen oder anderen Workshop oder Vortrag oder irgendwo, wenn ihr mir zufällig über den Weg lauft.
Ja, sehr geil. Also, wenn ihr Johnny zu euch holen wollt, auf die Ohren gibt's Podcast, Mich bremst niemand aus. Wenn ihr eher die Leseratten seid, dann kauft euch sein Buch und kontaktiert ihn über seine Website oder über, wenn ihr Bilder anschauen wollt, dann ab auf Instagram. Johnny, mega geil, dass du da warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung und hoffentlich bald wieder.
Ja, Leute, vielen lieben Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und jetzt seid dran, bleibt sauber, seid lieb zueinander. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann, tschüssi.
Vielen lieben Dank wieder fürs Einschalten, Leute. Wenn es euch genauso viel Spaß gemacht hat wie mir, dann lasst doch gerne 5 Sterne auf Spotify und auf Apple da. Denn dadurch werden auch andere auf dem Podcast aufmerksam und vertrauen eurer Meinung und hören auch zu und schalten ein. Vielen lieben Dank, bleibt sauber und seid lieb zueinander.